Ja, ihr lieben Neckarsulmer Geschwister, ich freue mich, wieder einmal bei euch zu sein. Bin leider wieder alleine da, aber ich wurde vorhin von vielen gefragt. Ich darf versichern, meiner Frau geht es den Umständen entsprechend recht gut. Aber es ist eben doch nicht so, dass sie jetzt heute mit konnte und die vielen Leute, das wird dann alles so viel. Sie hat ja bekanntlich einen Schlaganfall mit Hirnblutung. Und wir hoffen, dass es noch besser wird, aber es geht ihr gut soweit. Ich habe auch viele liebe Grüße mitzubringen von der Gemeinde in Öhringen. Wir freuen uns über die Verbundenheit auch mit euch. Im September war es, als wir uns mit dem Propheten Jona beschäftigten. Und ich möchte da heute Fortsetzung machen. Wir lesen dazu zunächst aus dem kleinen Propheten Jona die Kapitel 2 und 3. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheols schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich vor deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mich mein Leben aus der Grube herauf. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in der Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen, und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Wege umkehrten. Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Noch einmal ganz kurz zum Rückblick. Jona lebte zur Zeit des Königs Jerobeams II., etwa 800 bis 750 vor Christus, und zwar im Nordreich, in Israel. Assyrien mit der Hauptstadt Ninive, die Stadt lag am Tigris, also weit, weit weg von Israel. Assyrien ist der Erbfeind Israels. Wir wissen, dass Jona einen Auftrag hatte, geradezu einen Befehl. Das war das Thema im September. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Es gab keine Unklarheit über diesen Auftrag. Doch wir wissen, was Jona tat. Er floh. Er geht hinab, das hat uns beschäftigt, hinab nach Jaffo, dem heutigen Tel Aviv, nimmt ein Schiff, geht hinab in den untersten Schiffsraum und meint so seinem Gott entkommen zu können. Und nun beginnt die Erziehung Gottes mit seinem Propheten Jona. Er wirft einen gewaltigen Wind auf das Meer. Die sturmerprobten Seeleute erkennen, dass dieses Unwetter kein normales ist. Es kommt nicht von ungefähr. Das war so stark, dass sie mit aller Kraft versuchten, dem zu trotzen, und es gelang ihnen nicht. Und jetzt, das haben wir auch gesagt, jetzt beten sie, die Heiden beten. Und sie suchen Jona, der ganz unten im Schiffsraum schläft, und fordern ihn auf, auch zu beten. Und dann so zynisch sagt Jona: Ich fürchte Gott. Er fürchtet Gott, sagt er, und flieht doch vor ihm weg. Das passt doch nicht zusammen. Bis schließlich der Prophet den Seeleuten beichtet, dass er auf der Flucht vor Gott ist und dass der Sturm wegen ihm das Schiff so in Not bringt. Die Seeleute wollen zunächst die Sache noch retten mit aller ihrer Kraft und mit ihrem Können. Es hilft aber alles nichts. Sie können das Leben Jonas nicht retten. Er sagt: Werft mich ins Meer. Und sie tun's. Und der Sturm legt sich. Da ließ das Meer von seinem Wüten ab, Vers 15, Kapitel 1. Und jetzt geben die Seeleute Gott die Ehre und geloben ihm Gelübde. So schloss das erste Kapitel. Doch wie geht's jetzt mit Jona weiter? Wisst ihr, es ist einfach schön zu sehen, wie Gott seine Leute in seiner Hand hält. Gott ist mit seinem Propheten Jona noch lange nicht am Ziel. Er bestellt einen großen Fisch, der Jona verschlingt. Natürlich mögen da manche drüber philosophieren, das kann nicht sein, das sind Mythen. Wir dürfen nicht vergessen, Psalm 50, Vers 10 steht: Mein ist alles Getier. Gott steht alles zur Verfügung. Und er kann. An Mitteln fällt's ihm nicht, sagt Paul Gerhard. Wir, die wir der Bibel glauben, sind auf solche Berichte nicht angewiesen. Aber interessant ist es allemal. Im Februar 1959 soll in Japan ein Fischer vermisst worden sein. Und nach 5 Tagen liegt ein toter Haifisch am Ufer. Und der Mann wird lebend aus dem Magen des Fisches gefunden. Wir wissen ja, dass Fische bis zu einer Körperlänge von 30 Meter haben können. Der Blauwal, der Grönlandwal sind die heute größten lebenden Tiere. Doch noch einmal, wir sind auf diese interessante Berichterstattung nicht angewiesen. Aber interessant ist es. Viel interessanter ist für mich, dass der Herr Jesus selbst die Geschichtlichkeit des Buches Jona ausdrücklich selbst bestätigt. In Matthäus 12, Vers 40 lesen wir, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Der Herr Jesus bestätigt damit die Geschichtlichkeit, die Realität des Buches Jona. Und wieder denke ich an Martin Luther. Die ganze Schrift treibt eben Christus, auch das Buch Jona. Und nun ist dieser Mann im Bauch des Fisches. Und es ist doch unglaublich, wie sich der Herr seinem Propheten zuwendet. Er spricht zu Jona durch sein Wort, durch den Sturm auf dem Meer und dadurch, dass er sich nun in diesem Bauch des Fisches befindet. In Hiob 33, Vers 29 steht, siehe, das alles tut Gott 2-mal, 3-mal mit dem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuhalten, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Man braucht wohl keine große Vorstellungskraft zu haben, um sich vorzustellen, wie es im Magen dieses Fisches wohl gewesen sein muss. Ein besonderes Luftgemisch, stickig, doch nicht zum Ersticken. Gott stehen eben alle Möglichkeiten zur Verfügung. Er spricht durch sein Wort zu Jona und in dem Gebet Jonas wird das deutlich. Das Gebet Jonas strotzt vor Psalmworten. Jona hatte Gottes Wort im Kopf und er erinnert sich daran, genau jetzt. Jona tut das einzig Richtige. Er fleht jetzt zu seinem Gott aus dem Bauch des Fisches heraus. Ich möchte einmal fragen, wie oft hat der Herr Jesus zu dir schon geredet? Durch sein Wort beim persönlichen Bibelstudium? Durch eine Verkündigung? Vielleicht auch durch Krankheitstage? Durch Not, besondere Umstände? Vielleicht auch durch die Schwester oder den Bruder? Und wie ist deine Reaktion auf Gottes Mühen, seine Geduld mit dir? Jona betet. Er tut das einzig Richtige. Der Prophet, der vor Gott davongelaufen war, betet plötzlich. Wir kennen sicher alle die Telefonnummer Gottes, habe ich schon in der Sonntagsschule gelernt, bei Onkel Werner Blödner. Psalm 50, 15. Rufe mich an am Tage der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Rufe mich an. Jona. Ja, Gott steht zu dieser Verheißung. Der Mensch ruft und er hört und antwortet. Jona betet zu Gott und er weiß sofort, er hört mich. Da muss ich etwas abschwenken und an die geplagten Israeliten denken und an sie erinnern, die seufzten unter der Last der Ägypter. Da lesen wir in 2. Mose 2, 23 und 25, bis 25. Die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham und Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Hatte sich etwas geändert bei ihrem Sklavendienst? Überhaupt nicht. Sie mussten weiter stöhnen und seufzen unter der Arbeit, die ihnen die Ägypter aufgeladen hatten. Es änderte sich bei ihnen gar nichts. Sie waren versklavt, sie mussten weiter schuften und stöhnen. Doch Gott hörte ihr Ächzen. Gott sah nach ihnen und Gott kümmerte sich um sie. Sein Plan zur Rettung stand schon fest. Israel wusste es nur nicht, dass er bereits Mose und Aaron zubereitete, das Volk in die Freiheit zu führen. Sie wussten es nicht. Aber ist das nicht wunderschön zu lesen? Gott hört, Gott sieht und Gott kümmert sich auch um dich. Ganz gleich, in welcher Situation du jetzt stehst. Wie betet nun Jona? Der Prophet wusste ganz genau, nicht die Seeleute hatten ihn ins Meer geworfen, sondern Gott selbst. Du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz des Meeres. Vers 4. Jona war sich bewusst, das ist meine gerechte Strafe für meinen Ungehorsam, für meine Flucht von Gott weg. Jona ist bei vollem Bewusstsein und er kennt seine Bibel und sein Gebet ist von Worten aus den Psalmen erfüllt. Das macht mir deutlich, Jona hatte Gottes Wort im Herzen. Und da frage ich mich immer, inwieweit kenne ich meine Bibel? Es ist mir manchmal ein bescheidener Trost, dass eben die Texte der Elberfelder Bibel so holprig sind und so schwierig sind zum Auswendiglernen, dass ich mich da einfach schwer tue damit. Aber es ist ein schwacher Trost. Wie kenne ich meine Bibel? Jona kannte sie und betet. Für Jona gab es nach menschlichem Ermessen ja keine Zukunft, keine Hoffnung mehr. Er war verstoßen, Wasser umfingen mich, Seetang ringt sich um mein Haupt. und er betet. Wir kennen verschiedene Formen des Betens. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns auch da einmal Gedanken machen. Wir kennen die Bitten. Ich bitte Gott, mir etwas zu geben, was mir fehlt. Gesundheit, Kraft für den Tag. Wir kennen das Bittgebet. In aller Regel beherrscht das unser Gebetsleben. Aber dann gibt es auch das Dankgebet. Ich danke meinem Gott dafür, dass ich etwas bekommen habe. Und das sollte eigentlich täglich unser Gebet sein, dass wir danken für das, was er uns täglich gibt. Zum Beispiel die Gesundheit. Die ist oft selbstverständlich geworden. Die vierte Form des Gebets ist das Loben. Ich rede bewundernd von Gottes Werken und Wegen und lobe ihn dafür. Und dann kommt die höchste Form des Betens, die Anbetung. Da blicke ich völlig weg von mir und rede ausschließlich bewundernd von Gott selbst. Ich preise ihn. Benedikt Peters zitiert schon Bojan: Wenn du betest, dann lass lieber dein Herz ohne Worte als deine Worte ohne Herz reden. Noch einmal: Wenn du betest, lass lieber dein Herz ohne Worte als deine Worte ohne Herz reden oder sein. Darf ich eine kleine Anekdote verlesen, die stammt vom längst heimgegangenen Pastor Paul Deitenbeck. Sie hat mir einfach zu denken gegeben. Über das Gebet: Wer laut betet, für den gilt, dass er in Anwesenheit der Gemeinde mit Gott redet und nicht seinen Mitbetern Vorträge hält. Hier kann uns Nüchternheit nur gut tun. Ich erinnere mich daran, schreibt Paul Deitenbeck, wie der Leiter einer Gebetsgemeinschaft einmal im Anschluss an eine Gebetsstunde sagte: Brüder, wenn ich unsere Gebete auf Tonband aufgenommen hätte und sie euch jetzt vorspielen würde, ihr würdet alle davonlaufen. Was er meinte, war schlicht dies: Ihr würdet eure eigenen Gebete nicht ertragen können, eure schwülstigen Formulierungen, eure gespreizten Ausdrücke und diejenigen Passagen in euren Gebeten, die gar nicht für Gott, sondern für die Gemeinde bestimmt sind. Dabei geht einem erst auf, welche Geduld Gott während einer solchen Gebetswoche, es ging wohl um die Allianzgebetswoche, mit uns allen haben muss und was er da so alles zu hören bekommt. Aber es gilt eben auch das andere, dass Gott diese Geduld aufbringt und dass er uns über alle verschnörkelten und alle unbeholfenen Formulierungsversuche hinweg versteht. So viel das Zitat aus dem Buch In Bildern reden von Heinz Schäfer. Wir können Gott nur danken für sein Erbarmen, dass auch über unsere längst sich bei uns festgesetzten Formulierungen im Gebet gnädig hinwegsieht. Er sieht unsere Herzen. Jona kennt seinen Gott, Er sieht allem zum Trotz eine Perspektive. Zum heißen Flehen kommt bei Jona das Ergreifen göttlicher Verheißungen, die er eben auch kennt. Ich werde hinblicken zu deinem Tempel. Dafür, dass du mein Leben aus der Grube herauf. Vers 10 und 11, Jona will dem Herrn wieder Opfer bringen. Er weiß, bei dem Herrn ist Rettung. Vers 10. Das Vertrauen Jonas im Bauch des Fisches ist unglaublich groß. Ich wünschte, es wäre bei mir auch so. Und nun befiehlt der Herr Gott, dem Fisch Jona auf das trockene Land auszuspeien. Können wir uns das vorstellen? Jona atmet plötzlich wieder frische Luft. Kaum ein Land, gerade etwas frisch gemacht, vielleicht etwas gegessen, geschieht das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Ich habe, meine ich, im September schon darauf hingewiesen, wenn Gott redet, geschieht etwas. Und er geschieht wieder das Wort zu Jona. Mache dich auf, Kapitel 4, 2. Mache dich auf, geh nach Ninive. Und diesmal ist der Prophet gehorsam. Er geht und durchwandert die sehr große Stadt. Jona soll den Menschen allerdings nur die Botschaft zurufen, die ich dir sagen werde. Das ist nun ein feiner Hinweis für uns alle. Beim Gespräch mit dem Ungläubigen, Kollegen, Nachbarn, vor allem aber eine wichtige Sache für jeden Prediger. Sagen wir den Menschen wirklich die Botschaft, die uns der Herr aufgetragen hat? Oder spielt da bei mir, bei dir auch eine gewisse selbstgefällige Selbstdarstellung eine Rolle? Das kann ich doch gut. Das mache ich locker. Ein anderer mag sagen, ich rede doch gern. Ist für mich kein Problem. Nein, sagen wir nur das, was uns der Herr aufs Herz legt. Wir kennen alle sicher die Aussage in Römer 10, 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Will sagen, der Glaube wird entfacht und gestärkt durch die Verkündigung, durch die Predigt. Aber diese Predigt, diese Verkündigung muss durch Christi Wort bestätigt sein. Da fand ich in einer Ausführung von Wilhelm Busch, den ich sehr, sehr schätze, folgende interessante Aussage. Pastor Busch sagte genau zu diesem Vers, nicht jede Kanzelrede ist eine Predigt oder eine Verkündigung. Und wie recht hat er. Das war schon zu seinen Zeiten, vor 60, 70 Jahren so. Das ist auch heute so. Nicht jede Kanzelrede ist eine Verkündigung oder Predigt. Jona spricht nun den Menschen in Ninive Gericht zu. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört, Vers 3 und 4. Im Auftrag Gottes predigt Jona den Menschen Gericht. Und er ruft zur Buße auf. Dann würde die Stadt vom Gericht Gottes verschont bleiben. wir sehen es ja, wie Ninive, die Stadt der König, die Chance ergriffen haben. Ihr Lieben, wenn Gott redet, ist immer Gnadenzeit. Es kommt einmal die Zeit, da redet er nicht mehr. Da übt er Gericht und da gibt es keine Gnade. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt uns der Hebräerbrief. Gott redet noch. Sollte ich nicht endlich hören? So sagen wir früher im Chor ein Lied. Solange Gott noch redet, auch heute redet er noch, ist Gnadenzeit. Ist uns eigentlich bewusst, Gott muss nicht reden. Es ist immer seine Gnade und sein Erbarmen, wenn er redet. Und er redet heute noch. Und ich denke jetzt auch an diesem Sonntag, in wie vielen Kirchen und Sälen wird Gottes Wort verkündigt. In welcher Form auch immer. Gottes Wort allein kann Menschenherzen treffen. Da muss ich an Pfarrer Winrich Schiffbuch denken. Vor Jahren war er auch einmal hier bei euch in der Gemeinde. Der hat mir mal erzählt, als er noch Pfarrer war in Stuttgart, ist ein ganz tragisch, der einzige Sohn eines großen Unternehmers verunglückt. Und er sollte die Beerdigung halten. Sagt er, was sagt man da? Ich konnte nur Gottes Worte predigen. Gottes Worte, keine eigenen. Und das denke ich so oft an Sonntagen, wie viele Gottes Worte werden noch gesagt und verkündet, auch über Radio und Fernsehen. Gottes Wort kann treffen. Wenn Gott redet, und noch redet er, ist Gnadenzeit. Und tatsächlich, die Menschen von Ninive glauben den Worten des Propheten. Sie rufen ein Fasten aus und kleiden sich in Sacktuch. Selbst der König verlässt seinen Thron, hüllt sich in Sacktuch und setzt sich in den Staub. Dem König und den Stadtoberen, dem Stadtrat oder wie auch immer, ist Umkehr und Buße ernst und wichtig. Ganz Ninive, die große Stadt, ist eine einzige Schicksalsgemeinschaft. Was mag das für ein Wehklagen gewesen sein? Die Tiere brüllten vor Hunger und vor Durst. Ein beeindruckender Ernst liegt über Ninive. Und wir lesen in Vers 10. Gott sah ihre Taten, dass sie sich von ihrem bösen Wege umkehren, und Gott ließ sich des Unheils gereuen. Leider musste etwa 100 Jahre später der Prophet Nahum erneut wieder Gericht über Ninive ausrufen. Aber das ist eine andere Sache. Buße und Demut, ihr Lieben. Wenn wir uns demütigen vor Gott, wendet er sich uns immer wieder neu in seinem Erbarmen zu. Wir haben deshalb einen mächtigen, einen gnädigen, einen barmherzigen Gott. Und noch immer redet er auf verschiedenste Art und Weise. Die Frage ist, hören wir seine Sprache? Sein gnädiges Bemühen um uns. Wir alle kennen in Johannes 10 die Aussage des Herrn Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme. Ich muss mich oft fragen, hören wir sie wirklich? Jeder für sich persönlich, in ganz praktischem Leben, wenn er vor Entscheidungen steht. Hören wir sie wirklich und tun wir auch danach? Ich muss immer wieder neu staunen über die Langmut und Geduld meines Herrn. Andreas Rothe drückt dies in seinen Liedversen treffend aus, wenn er schreibt: Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt, des, der mit offenen Armen sich nieder zu den Sündern neigt, der uns von Fluch und Tod befreit, uns führt zu Jesu Herrlichkeit. Wir sollten nicht verloren werden. Gott will und soll geholfen sein. Deswegen kam der Sohn auf Erden und nahm hernach den Himmel ein. So kommet nun vom Gnadenthron der Gnade Fülle durch den Sohn. Wir können nur staunen, immer wieder neu, über Gottes Erziehung seiner Kinder. Der Psalmist sagt in Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wir brauchen dazu seine Gnade und seine Hilfe. Und die wünsche ich uns gemeinsam. Amen.